diese Aufnäher hier immer, das ist eben das Leiterzeichen, das Teamleiterzeichen auch feierlich übergeben an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Ja. Es ist immer gut, wenn neue Leiter in den Dienst kommen und erkennen, dass Gott etwas vorhat mit ihrem Leben. Ich freue mich heute Morgen, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Gemeinde Langenfeld, geht's euch gut? Ja, danke. Ich weiß, dass einigen in der letzten Zeit nicht ganz so gut ging, dass hier und da verschiedene Krankheiten um sich gegriffen haben und diverse unangenehme Dinge so erzeugt haben. Aber ich sehe an euch, dass ihr wieder da seid, dass ihr auch glaubt, nicht mehr ansteckend zu sein und deshalb hier das Wort Gottes miterleben wollt und erleben wollt, was Gott tut. Und ich möchte auch nochmal die begrüßen, die zum ersten Mal da sind. Es ist uns wirklich eine große Freude, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass ihr heute Morgen hier etwas erleben werdet und ich wünsche mir, dass du dich entspannst, auch wenn du aus dem Internet zuschaust. Lass einfach mal das geschehen, was Gott heute Morgen tun möchte. Und ganz besonders glaube ich, dass Gott dabei ist, auch heute Morgen hineinzureden, etwas zu tun in unserem Leben, und da mögen Krankheiten in deinem Leben sein, da mögen Schuldgefühle sein, da mögen Hoffnungslosigkeit oder fehlende Perspektive sein. Ich sag dir, der lebendige Gott hat eine Antwort, nicht nur eine Antwort, sondern auch eine Lösung für unsere Fragen und für unsere Schwierigkeiten. Und wir dürfen als Gemeinde, als Familie Gottes erleben, dass das überall passiert, dass Gott unter uns diese Dinge tut. Und ich freue mich, dass wir diesem Gott alle Ehre geben und dass wir diesem Gott heute ein Stück näher kennenlernen können, dass wir diesem Gott erleben können, ganz praktisch. Das Thema unserer letzten 3 Monate hatte etwas zu tun mit den Werten, die wir in dieser Gemeinde haben. Und heute möchte ich auch auf einen Wert eingehen und damit auch diesen Teil abschließen, der unser Zuhause ausmacht, der ein Stück unser Zuhause prägt, der ein Stück von dem ausmacht, was wir sind, was wir glauben, wie wir uns verhalten, welche Werte wir haben. Und die große Frage, die ich heute stellen möchte, ist, was bringt mir oder was bringt uns als Gemeinde die Bibel? Wir haben verschiedene Werte und wir haben uns diese Werte so angeschaut und ein Motto, nach dem wir unterwegs sind als Gemeinde, ist, dass wir für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Und dieses Wort Leben bedeutet nicht nur, dass wir da sind für sie und dass wir irgendwie etwas tun, sondern in diesem Wort Leben stecken auch unsere Werte, wie wir das tun, wie wir Menschen dienen, wie wir Menschen begegnen. Und erinnert euch vielleicht daran, dass wir dieses Wort Leben so hier als Akronym verwenden und dass darin steckt Liebe leben. Darüber habe ich 3-mal gesprochen und uns herausgefordert, dieses Miteinander, dieses höchste Gebot von Jesus Christus zu leben. Es bedeutet, dass wir echt leben, dass wir begeistert leben, dass wir die Gegenwart Gottes und die Fülle Gottes erleben und dass wir erleben, dass das Wort Gottes wahr ist. Und wir wollen nach der Bibel leben, das ist uns wichtig. Und darum geht es heute. Was bedeutet das eigentlich, nach der Bibel zu leben? Und ich möchte uns nur mal, bevor ich in dieses Thema reingehe, unsere Definition kurz geben, was es bedeutet, nach der Bibel zu leben. Wir legen Wert darauf, dass die Bibel, das Wort Gottes, die verbindliche Grundlage unserer Gemeinde ist. Das schließt die Lehre, unser persönliches Leben mit ein. Und Gottes Wort allein hat die Kraft, Menschenleben nachhaltig positiv zu verändern. Warum ist diese Bibel so wichtig? Und warum glauben wir als Gemeinde, dass wir unser Leben danach ausrichten sollen? Die Frage, die ich erstmal stellen möchte, ist: Besitzt du eine Bibel? Hast du eine Bibel? Vielleicht bist du heute Morgen gekommen und sagst, weißt du, die Bibel, das ist das letzte Buch, was mir eingefallen wäre, was ich lesen würde, beziehungsweise was ich besitze, dann möchten wir dir eine Bibel schenken. Wir möchten dir die Gelegenheit geben, in der Bibel zu lesen. Du darfst nach dem Gottesdienst gerne an den Infotisch oder zu unserem Buchshop kommen und wir schenken dir eine Bibel, ein Neues Testament und werden dich nicht ohne Bibel nach Hause gehen lassen, wenn du das nicht möchtest. Die Frage an diejenigen, die eine Bibel haben, ist natürlich jetzt naheliegend. Wann hast du das letzte Mal in dieser Bibel gelesen? Und vielleicht sagst du, naja, ich habe drin gelesen und deswegen möchte ich die nächste Frage stellen. Wann hast du gewinnbringend in der Bibel gelesen? Wann hat die Bibel das letzte Mal zu dir gesprochen? Und die Frage, die ich vorher beantworten möchte, bevor ich auf diese wichtige Stelle, was will Gott uns durch die Bibel sagen, behandeln möchte, ist, wer will eigentlich heute noch nach der Bibel leben? Ich meine, wenn wir mal so unsere derzeitigen Demos auf der Straße ansehen, die Presse verfolgen, die Aussagen in Zeitungen und in Interviews hören, da muss man doch eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Bibel ausgedient hat. Die Bibel ist irgendwie ein antiquiertes Buch mit irgendwelchen Dingen drin, die für uns zumindest in großen Teilen doch gar keine Relevanz mehr hätten. Da gibt es so Aussagen wie, ja, weißt du das mit Mann und Frau, das weiß man doch gar nicht so genau. Wir überlassen es den Kindern, wann sie entscheiden, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind. Und das machen wir in ganz Europa, das machen wir nicht nur in Deutschland, das machen wir in ganz Europa und demnächst auch in den USA und auch in vielen anderen Ländern. Und die Bibel sagt, und Gott schuf sie als ein Irgendwas, ja, als etwas, was undefiniert war. Nein, Gott schuf sie als einen Mann und eine Frau. Diese Aussage möchte ich mal so stehen lassen. Auch die Diskussion darum, ob wir nun, was weiß ich, verheiraten. Also ich weiß nicht, ob wir demnächst noch Mensch mit Gegenständen verheiraten. Oder also sicherlich gibt es noch viele Optionen, wie man die Ehe ausweiten kann. Und die Bibel sagt ganz einfach, und deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau, seiner einen Frau, nachfolgen oder anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Das sind die Aussagen der Bibel dazu. Und wir nehmen diese Aussagen der Bibel sehr ernst. Und es gibt sicherlich auch Aussagen, die sagen, weißt du, das mit diesem exklusiven Anspruch der Bibel, das ist ja auch nicht so zeitgemäß. Wir wissen doch, dass viele Wege nach Rom führen und viele Wege führen zu Gott. Und Gott ist überall. Die Frage ist immer, woher wissen wir das? Weil alle das sagen, weil Menschen das immer wieder postulieren. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und sonst keinen. Alle anderen Götter sind Götzen. Und im besten Falle sagen wir dann vielleicht, naja, wenn wir schon diese Dinge der Bibel ernst nehmen, dann können wir sie ja vielleicht noch als ein schönes Geschichtsbuch ansehen, wo so nette Geschichten drinstehen, wie ein Gott damals gewirkt hat und wie Jesus auf diese Erde ging und Gutes getan hat. Und die Bergpredigt hat immer noch so eine große Anziehungskraft für viele Menschen und möchte ja für alles herhalten oder soll für alles herhalten. Seit es Christen gibt, sind Menschen und das Wort Gottes verfolgt, beschimpft, ausgerottet worden und es ist immer wieder als ein Märchenbuch dargestellt worden. Wusstest du, dass über Jahrhunderte und über Jahrtausende man versucht hat, die Bibel zu widerlegen? Dass in den verschiedenen Epochen, die wir hinter uns haben, immer wieder klar wurde, diese Bibel, dieses Buch, das hat ausgedient. Diese Bibel, dieses Buch, das hat keinen Wert mehr. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, sind es Menschenworte, die in der Bibel sind? Oder ist es wirklich, hat die Bibel den Anspruch, Gottes Wort zu sein? Wenn es Menschenworte sind, dann sind sie zeitlich, in der Tat zeitlich begrenzt. Dann werden sie irgendwann nicht mehr gültig sein. Ich meine, ich habe in der Schule so viele Dinge kennengelernt, die früher gelehrt wurden. Und selbst Dinge, die ich während meiner Schulzeit gelernt habe, sind heute schon lange nicht mehr up to date, sind längst überholt. Da gibt es Atommodelle, die wir gelernt haben, die heute so nicht mehr gelehrt werden. Es gibt verschiedene andere Dinge, die heute einfach so nicht mehr gelehrt werden, weil man zu besserer Erkenntnis gekommen ist. Und der Bibel hat man immer gesagt, so, das gilt nicht mehr und ab heute gilt etwas anderes. Aber ich darf dir eins sagen, diese Bibel hat all das überdauert, seit über 2000 Jahren und die Bibel an sich ist noch viel, viel älter. Das Alte Testament ist ja schon vor Christus geschrieben worden. Alleine das Buch Jesaja liegt 600 Jahre vor der Geburt Christi und wir finden Fragmente dieses Buches in Museen und du kannst nachschauen, ob das, was in deiner heutigen Bibel steht in Deutsch, mit dem übereinstimmt, was damals die Menschen aufgeschrieben haben. Was heute wichtig ist, kann morgen schon überholt sein. Und ich möchte fragen, gilt das für die Bibel? Wenn es die Aussagen Gottes sind, dann wird es morgen nicht überholt sein, nicht übermorgen, nicht in 10.000 Jahren und auch nicht in Ewigkeit. Wenn es von Gott ist, dann hat es Bestand. Und vielleicht ist dir gar nicht so bewusst, dass trotz aller dieser Angriffe, dieser Morde, die geschehen sind, der Bücherverbrennungen, der versuchten Ausrottung der Bibel, die biblischen Prinzipien sich bis in unsere Gesellschaft hinein verankert haben. Dass viele Bücher, die dir sagen, wie du deine Firma führst, wie du Mitarbeiter führst, viele Seminare von Top-Coaches biblische Prinzipien lehren. Ich selber habe das erfahren. Ich war 20 Jahre lang in solchen Seminaren und ich habe immer gedacht, ich kann meine Bibel daneben legen und kann sehen, was Gott vor 2000 und mehr Jahren geschrieben hat. Wenn du einen Beziehungsratgeber liest, dann wirst du feststellen, dass Gott der Schöpfer von Beziehung ist und dass er weiß, wie Beziehung funktioniert. Und wenn du in die Bibel schaust, wirst du das in vielen Beziehungsratgebern wiederfinden. Wenn du einen Psychologieratgeber dir nimmst, dann wirst du auch wieder vieles entdecken. Und selbst unsere Gesetze und unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist bis heute von dem geprägt, was Jesus Christus gelehrt hat. Und die Frage ist doch, sind es Worte von Menschen oder sind es Worte von Gott? Und wenn es Gottes Worte sind, dann sind sie in Zukunft gültig. Und da müssen wir uns die Frage stellen, welche Relevanz haben diese Worte Gottes für uns? Im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief, finden wir diesen Vers, der das beschreibt, diese Vergänglichkeit, der wir alle unterliegen und die du an deinem eigenen Körper sehen kannst. Wenn ich Bilder von mir betrachte, wie ich vor 10, 20, 30, 40 und mehr Jahren ausgesehen habe, dann weiß ich, dass ich vergänglich bin. Dann weiß ich, dass mein Leben ein Ende hat. Und das Wort Gottes sagt, es stimmt, die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. 1. Petrus 1, ab Vers 24. Und Jesus sagt dasselbe. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Also, hier stehen ja zwei Aussagen drin. Das eine ist, Himmel und Erde werden vergehen. Das bedeutet, diese Erde mit allem, was wir sehen, mit allem, was wir gelernt haben, mit all den Weisheiten und den schönen Dingen, die uns ja so wichtig sind, die werden vergehen. Aber die Worte, die Jesus gesagt hat, die bleiben ewig. Und ich frage mich, was ist wichtiger? Oder was hat Relevanz für mein Leben? wenn ich eine Perspektive eröffnen möchte, die auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Und wir werden uns heute einfach mal so ein bisschen damit beschäftigen, kann ich wirklich an die Bibel glauben? Und was verändert diese Bibel? Die muss ja dann etwas Besonderes sein, wenn Jesus das sagt. Und wenn das wirklich wahr ist, dann muss diese Bibel etwas Besonderes sein. Kann sie Menschenleben verändern? Wie verändert sie Menschenleben? Und wie kannst du gewinnbringend in dieser Bibel lesen und diese Bibel für dich erleben und erfahren und als eine Lektüre ja, bei dir haben, die dir etwas bringt, die dich nach vorne bringt, die dir eine Ewigkeitsperspektive eröffnet. Und ich erspare mir mal so viele Fakten über die Bibel, sondern möchte das nur kurz summieren. In der Bibel, Bibel bedeutet Bücher eigentlich oder Buch, finden wir eine Sammlung von 66 einzelnen Büchern, die 40 verschiedene Verfasser aus allen Gesellschaftsschichten und Zeitepochen geschrieben haben. In einem Zeitraum von über 1500 Jahren ist die Bibel, so wie wir sie kennen, geschrieben worden und ist auf 3 Kontinenten, nämlich in Afrika, in Asien und in Europa, geschrieben worden. Und das alles bildet eine Einheit, die Jahrtausende überdauert hat und zum weit verbreitetsten Buch der Welt geworden ist. Erhältlich in den meisten Sprachen der Erde. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Buch gibt, das in mehr Sprachen übersetzt wurde als die Bibel. Und es zählt zu den am besten und saubersten und genauesten überlieferten Schriften der Antike. Also viele von euch haben Shakespeare im Unterricht behandelt, wenn ihr Englischunterricht hattet oder das vielleicht auch selbst im Literaturkurs oder wo auch immer. Shakespeare ist bei weitem nicht so gut überliefert wie die Bibel. Die Bibel hat ungeheure Zerstörungswut antiker Städten und der Wut von Kaisern und Herrschern überlebt, die alles platt gemacht haben, die Menschen ausgerottet haben. Die Cäsaren haben sie in die Arenen gesteckt, haben versucht, alle Schriften auszurotten, alles kaputt zu machen. Sie hat die Aufklärung, die Moderne, und überlebt. Und ich brauche kein Prophet zu sein, um zu sagen, sie wird auch unsere Postmoderne überleben. Wir in der Postmoderne glauben, dass wir die Bibel abschaffen können. Das haben Menschen seit vielen tausend Jahren versucht. Viel Spaß dabei. Die Vernichtungsfeldzüge der Kaiser und der Machthaber der Vergangenheit waren viel, viel, viel stärker als die Versuche, die Bibel heute zu widerlegen. Das ist ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und all das hat nicht dazu geführt, dass es die Bibel heute nicht gibt, sondern diese Bibel gibt es heute noch. Und sie ist die Kraft für Abermillionen und Abermillionen von Menschen. Und wir werden einmal im Himmel, sehen wir in der Bibel, wird eine unzählbare Schar sein. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen einmal an die Bibel glauben und diese Bibel als Maßstab für ihr Leben nehmen. Und im Hebräer, im Neuen Testament, heißt es im 4. Kapitel, Gottes Wort ist voller Leben und voller Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt doch durch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und in unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter der Gedanken und der geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das Wort Gottes bringt Leben. Das Wort Gottes ist eine Quelle des Lebens. Das Wort Gottes ist voller Leben und voller Kraft. Und ich will das euch auch ein bisschen darlegen, warum das so ist. Warum aus diesen alten Worten, dieser antiken Schrift so viel Leben kommt, dass es für dich und für mich heute lebendig ist und sprudelt. Das Wort Gottes ist eine Quelle des Lebens. Wenn du die Bibel nicht kennst, wirst du Gott nie kennenlernen. Du wirst irgendeinen Gott kennenlernen. Ein Gott, der dir vielleicht überliefert wird von anderen Menschen. Ein Gott, den eine Kirche gestaltet hat. Ein Gott, den eine Religion zusammengebaut hat. Ein Gott, den sich eine Zeitepoche zusammengezimmert hat. Den kannst du kennenlernen. Aber nicht den Gott, den die Bibel beschreibt. Diesen einen Gott. In der Bibel finden wir Jesus. In der Bibel findest du den Liebesplan Gottes mit deinem Leben und mit dieser Welt. In der Bibel lesen wir über die Kraft und über die Allmacht Gottes. Wir lesen über die Gerechtigkeit Gottes. Und wir lesen über Gottes Zusagen und Versprechen zu uns Menschen. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht. Für diejenigen, die das vielleicht nicht so kennen und sagen, ja, mir sagt das gar nichts. Welche Zusagen hat Gott denn für mich, für mein Leben? Und Jesus sagt dir heute Morgen, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig, freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Matthäus 11, 28. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke von dem Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Offenbarung 22, Vers 17. Gott ist für uns. Wer kann dann uns noch etwas anhaben? Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst. Die Bibel sagt, Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er arbeitet nicht gegen dich. Auch nicht in den Umständen, die er zulässt. Gott arbeitet nicht gegen dich. Gott ist für dich. Wer kann uns noch etwas anhaben? Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gottes feindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Eine knallharte Zusage Gottes an dich. Egal, was passiert, egal, welche Umstände du hast, egal, in welcher Zeitepoche du lebst, egal, in welchem Kriegszustand du lebst, Gott ist für dich. Ja, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und jeder, der an ihn glaubt, an den Sohn Jesus, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott sagt dir das ewige Leben zu, in seinem Sohn Jesus Christus. Und Gott tut das, weil er Liebe ist. So heißt es in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Gott ist ein Gott des Lebens, ein Gott der Liebe. Und vielleicht sagst du, ich fühle mich nicht gut genug in dieser Gegenwart Gottes, der so voller Liebe ist, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dann gibt es auch dort Zusagen für uns, die uns und unsere Fehler sehen und uns Mut zusprechen und uns eine Lösung zusprechen, nicht in die Ecke bringen. Gott verdammt dich nicht. Gott ist nicht der, der dich in die Ecke stellt und dich ausschimpft, sondern Gott ist der, der dir eine Lösung anbietet. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und Gott hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Gott ist nicht ein Gott, der planlos ist. Alles in dieser Natur ist geplant. Das All ist geplant. Das, warum du heute lebst, ist der Plan Gottes. Und warum du hier bist, warum du zuschaust aus dem Internet, ist der Plan Gottes. Denn ich weiß genau, sagt uns das Wort Gottes in Jeremia 29, Vers 11, welche Pläne ich mit euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Und wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Du sagst, ich finde Gott nicht. Wenn du ernsthaft nach Gott suchst, wirst du ihn finden. Ich nutze mal wieder als Beispiel meine Tochter. Die hat ein kleines elektronisches Gerät und diese Geräte arbeiten mit Akkus und dazu braucht man ein Ladegerät. Wenn das Ladegerät nicht da ist, kann man es nicht aufladen, dann nimmt man das von den Eltern und bald sind die von den Eltern auch nicht mehr da. Also sagt der Vater, so geht das nicht, Ella sucht dein Ladegerät, ich will meins zurück und du sollst deins nehmen. Ich habe überall gesucht und ich habe es nicht gefunden. Der Vater sucht keine 5 Minuten und legt es ihr auf den Tisch. Wenn ihr mich ernsthaft sucht, sagt Gott, werdet ihr mich finden. Hast du Gott einmal ernsthaft gesucht? Hast du gesucht, bis du ihn gefunden hast? Oder hast du mittendrin aufgegeben und hast gesagt, ich finde ihn nicht, ich leihe mir einen anderen Gott, ich leihe es mir von anderen aus und nehme mir das, was andere Menschen haben? Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich finden lassen, sagt Gott. Das ist eine Zusage an dich. Und deshalb lohnt es sich, in der Bibel zu lesen. Wenn du auf der Suche nach Weisheit und nach Hilfe bist, wenn du auf der Suche nach Zukunft bist, wenn du etwas brauchst in deinem Leben, das ewig ist, dann ist die Bibel für dich die richtige Anlaufstelle. Sie ist das Buch, das voll ist mit der Weisheit Gottes, mit der Kraft Gottes, mit den Zusagen Gottes für dich. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt und eure Bitte wird erfüllt werden. Sind die Worte Gottes in dir? Werden deine Gebete vielleicht nicht erhört, weil du gar nicht weißt, was Gott will, was Gottes Plan ist, was Gottes Absicht ist mit deinem Leben, mit dir, mit deiner Familie. Schau in das Wort Gottes hinein. Und ich möchte uns einige Beispiele geben, wie Gott Menschenleben verändert. Am liebsten würde ich euch auch über Ibrahim erzählen, aber in Anbetracht der Zeit gehe ich weiter und ich möchte euch über diesen Mann etwas sagen, was die Bibel in seinem Leben getan hat. Dieser Mann sitzt hier wie ihr, wie du und ich in einem Gottesdienst. Und er steht auf einer Bühne und spricht zu Menschen, die an die Bibel glauben und die die Bibel ernst nehmen und die Jesus kennengelernt haben und sagen, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Gott. Das war nicht immer so. Dieser Mann ist schon als Jugendlicher straffällig geworden und hat als Jugendlicher schon viel Zeit in Gefängnissen zugebracht. Und er hat berichtet, wie die Zeit ihm im Gefängnis geholfen hat, sich noch besser durchzusetzen, noch mehr zu lernen von den anderen Kriminellen, noch besser kriminell zu werden, noch besser Menschen zu verprügeln, umzubringen, auszurauben, zu demütigen. Und er kam in das Hochsicherheitsgefängnis und sagte, in diesen Gefängnissen lernst du noch effektiver zu werden. Du lernst noch mehr. Und er hat eine steile Karriere hingelegt, eine Verbrecherkarriere. Er ist einer der führenden Köpfe oder der führende Kopf der Mafia in einer Millionenstadt in Sibirien, in Russland gewesen und hat über Jahre erfolgreich Geld über Geld gehabt, Frauen über Frauen und alles, was er wollte. Und dann kam diese Wendezeit und sagte, und dann sind wir noch effektiver gewesen, weil die Polizei einfach nicht mehr gearbeitet hat. Aber auf einmal ging das los. Dann erschossen sie einen nach dem anderen von unserer Bande, von der Mafia. Einer nach dem anderen war tot. Er begann zu trinken, Drogen zu nehmen und erkannte, dass sein Leben zu Ende geht, dass er keine Perspektive mehr hat. Und in seiner Not, in seinem Suff, in seinem Drogenrausch ist er nach Hause zu seiner Mutter gegangen, um dort zu sterben. Kannst du dir das vorstellen, als Mutter Dein Sohn kommt zu dir, um zu sterben. Und dieser Mann erzählte, dass zu Hause in dem Zimmer der Mutter eine Bibel lag. Und er hat diese Bibel genommen, hat in dieser Bibel gelesen. Und er hat in dieser Bibel etwas entdeckt, etwas gelesen, was er sein Leben noch nie gelesen hat, noch nie gehört hat, dass Gott ihn liebt, dass Gott ihm vergibt. Egal, welche Sünde du getan hast, egal, wie schwer dein Vergehen ist, Gott vergibt. Dieser Mann hat sein Leben Jesus gegeben, nur weil er die Bibel gelesen hat. Er hat eine Gemeinde gesucht. Die Gemeinden wollten ihn gar nicht haben, weil sie ihn kannten als den größten Verbrecher der Stadt. Bis er überhaupt mal aufgenommen wurde in die Gemeinde. Ihm ging es wahrscheinlich wie einem Apostel Paulus, der auch vorher die Gemeinde verfolgt hat und den niemand haben wollte. Und dieser Mann ist heute einer der Leiter von Gemeinden in Sibirien, der durch die ganzen Gefängnisse geht und Menschen zu Jesus führt. Ich hatte das Vorrecht, diesen Mann kennenzulernen, 2011 auf einer Konferenz in Sibirien. Und das ist einer von vielen Menschen, die ich persönlich kenne, die nur die Bibel gelesen haben und sonst gar nichts und deren Leben nachhaltig verändert wurde, die von Hoffnungslosigkeit, von Drogensucht, von Kriminalität, von Einsamkeit, von was auch immer, von Krankheit, tiefer Krankheit. Manche Menschen waren so krank, dass sie nach Hause gingen, um zu sterben und die Bibel gelesen haben und den Gott kennengelernt haben, der ihr Leben heilt, der nicht nur ihre Seele heilt, der nicht nur ihren Geist heilt, sondern der auch ihren Körper heilt. Ich selber habe erfahren, wie sehr die Bibel mich verändert, wie sehr die Bibel mir Hoffnung und Zuspruch gibt. Einer meiner Leitverse ist das, was wir in Matthäus 6, Vers 33 finden. Es soll euch zuerst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird alles Übrige euch dazugetan. Weißt du, wenn du dieses Wort Gottes liest und diese Zusagen Gottes liest, dann bedeutet das nicht immer, dass in allen Umständen diese Worte dir so präsent sind und dass ich in diesem Moment an diese Worte Gottes glaube. Diese Worte sind eine große Herausforderung. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird Gott uns alles Übrige schenken und dazugeben. Und wenn du in Situationen bist, wo du denkst, es geht nicht mehr, es kommt nichts, dann kannst du solche Dinge auf die Probe stellen und fragen, Gott, wo bist du? Wo ist deine Zusage? Wo ist dein Leben, das du mir versprochen hast? Wo sind die Dinge? Und ich kann dir eins sagen, das Wort Gottes, die Bibel, kann in uns Glauben wirken. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen, kennen und aufnehmen. Dass das Wort Gottes in dir einen Glauben wirken kann. In der Zeit, wo Gott mich herausgefordert hat, meinen Beruf aufzugeben und mich auf eine viel, viel unsicherere Zukunft zu verlassen, aus menschlicher Sicht. Da konnte nur das Wort Gottes in mir, das, was Gott gesagt hat, den Glauben in mir aufrichten. Und dann sagt die Bibel, wenn meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Sind die Worte Gottes in dir? Und ich möchte uns einige praktische Hinweise geben, wie du gewinnbringend mit der Bibel umgehst. Egal, ob du schon die Bibel kennst oder nicht kennst, egal, ob du schon lange darin gelesen hast oder noch nie. Hier sind einige Menschen, die noch jung sind. Ich kann dir sagen, fang an, in jungen Jahren in der Bibel zu lesen. Du hast mehr davon. Du hast mehr davon in deinem Leben. Je früher du anfängst, und wenn du noch nie angefangen hast, heute ist der Tag, wo du starten kannst, in dem Wort Gottes zu lesen. Nimm eine Übersetzung der Bibel, die du verstehst, die zu dir spricht. Nimm nicht die Übersetzung, die jemand anders dir aufdrücken möchte, sondern nimm die Bibel, die du verstehst, wo Gott durch dich spricht, in dich hineinspricht. Du kannst auch mehrere Bibelübersetzungen nehmen, ist heute so einfach im Internet. Du kannst sie einfach nebeneinander dir anzeigen lassen. Und dann kannst du einfach gucken, was davon verstehe ich am besten. Lies in den Zeiten in der Bibel, wo es dir gut geht. Einige von euch hatten vor kurzem eine Magen-Darm-Infektion. Ich weiß nicht, welches Verlangen ihr verspürt habt, in dieser Zeit Nahrung aufzunehmen. Und du lebst auch nicht von der Nahrung, die du in dieser Zeit aufnimmst, denn diese Nahrung, die kannst du gar nicht verdauen, die kommt wieder raus. Du lebst in dieser Zeit von der Nahrung, die du aufgenommen hast, als es dir gut ging. Und wenn du in schwierige Zeiten kommst, lebst du von dem Wort Gottes, was in dir ist, was du vorher aufgenommen hast und woran der Heilige Geist dich erinnern kann. Wenn der Heilige Geist dich an nichts erinnern kann, wenn da nichts ist, was soll er tun? Er möchte dich an diese Worte Gottes erinnern, die du vorher gegessen hast. Wenn es dir heute gut geht, gebe ich dir einen super Tipp. Fang heute an, im Wort Gottes zu lesen. Und wenn es dir morgen schlecht geht, wird das, was du heute gelesen hast, dir zu einer Nahrung werden für den morgigen Tag. Wovon lebst du? Lebst du von Sonntag zu Sonntag? Es gibt ja so diese Auffassung, naja, wenn wir so in den Gottesdienst kommen, dann ist er für mich. Und hier bekomme ich die Nahrung für die ganze Woche. Wir können das ja mal einführen, dass wir sagen, wir essen nur noch Sonntagmittag nach dem Gottesdienst und sonst nie mehr. Wir trinken nichts mehr und wir essen nichts mehr. Nur Sonntagmittag nach dem ersten Gottesdienst kommt die ganze Gemeinde zusammen und sie isst und trinkt und dann geht sie nach Hause. Und das schadet, also das wird auf jeden Fall nicht für Gemeindewachstum sorgen, sondern es wird dafür sorgen, dass wir nächste Woche schon keinen mehr da haben. Eine Woche ohne Trinken ist nicht möglich. Eine Woche ohne Essen, wenn du gut ernährt bist, geht. Kannst auch noch mehr schaffen. 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Essen, das geht so ungefähr. Aber mehr geht nicht. Und die Bibel ist das lebendige Wasser. Das brauchst du öfter als einmal die Woche. Und da merken wir schon, dass der Gottesdienst am Sonntag gar nicht für uns ist. Der Gottesdienst ist nicht dafür da, dass du hier gepäppelt wirst, sondern der ist dazu da, dass du das mitbringst, was du gegessen hast. Dass wir Gott die Ehre geben, dass wir erleben die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft untereinander. Dass wir erleben, wie Gott sich an Menschen offenbart, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen Entscheidungen treffen für den lebendigen Gott, wie sie sich berufen lassen und wie wir uns senden lassen, um in der Woche und darüber hinaus den Auftrag auszuführen, den Gott für uns hat. Dafür ist Gemeinde da. Gemeinde ist für Jesus. Gemeinde ist für diese Welt. Gemeinde ist nicht für mich. Das geht nicht darum, dass ich jetzt an diesem Sonntag alles bekomme, was ich für die Woche brauche. Das holst du dir aus deiner Bibel. Und hier bekommst du Motivation, hier bekommst du Hoffnung, hier bekommst du einen Impuls, der dir hilft, nochmal zu Hause Gas zu geben und noch mehr in der Bibel zu lesen. Lerne die Verse auswendig, die dir wichtig werden. Ich habe Bibel gelesen und wusste am Ende des Kapitels nicht mehr, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, wem euch das so geht. Du liest und deine Gedanken, dann noch ein Kapitel, einfach so, damit man so sein Gewissen beruhigt und wieder nichts. Lies die Bibel betend. Das hat mein Leben verändert. Lies die Bibel, indem du zu Gott bittest und sagst, Gott, ich möchte dir begegnen. Rede du durch dein Wort. Und es werden einzelne Verse werden wichtig werden. Und es ist wichtiger, dass du das liest, was du verstehst, was zu dir spricht, als dass du bis zu Ende liest und am Ende über das hinweggehst. Es gibt Nahrungsmittel, die uns in bestimmten Phasen unseres Wachstums noch nicht schmecken oder noch nicht passen, die uns nicht ernähren, die wir nicht verdauen können. Und auch in der Bibel finden wir immer wieder Abschnitte, die für uns noch nicht verdaubar sind. Aber dazwischen sind immer die Passagen, die direkt reingehen, die Nahrung sind für dich. Und es wird immer mehr werden. Es wird immer mehr werden. Lies, also nimm dir diese Verse, kleb dir die irgendwo hin, ins Badezimmer, die kannst du an deinem Schreibtisch haben oder wenn du deine Schublade aufmachst, dann fällt dein Blick darauf und es erinnert dich immer wieder an die Verse, die dir Mut machen, die Zusagen Gottes für dich. Und lies mit System in der Bibel, lies nicht einfach wahllos. Es gibt Menschen, die fangen im Alten Testament an und verzweifeln an den vielen, vielen, vielen Gesetzen, die da sind. Und so ist es mir auch gegangen. Und dann habe ich mir überlegt, das machst du doch vielleicht anders. Und dann habe ich ein Stück im Alten Testament gelesen und ein Stück im Neuen Testament, jeden Tag. Und wenn das im Alten Testament mir jetzt an dem Tag nicht so viel zu sagen hatte, dann hat das aus dem Neuen Testament mir geholfen. Du kannst auch aus dem Psalmen lesen, jeden Tag noch einen. Lies noch einen Psalm dazu. Einer dieser Dinge wird zu dir sprechen. Und wenn du dann so systematisch durch die ganze Bibel gehst, dann kommst du öfter durch das Neue Testament, irgendwann mal bist du durch das Alte Testament und mehr werden Zusammenhänge klar. Mehr und mehr fängst du an, das ganze Wort Gottes zu verdauen. Du kannst das zu Hause tun, du kannst es in deiner Hausgruppe machen, du kannst unterwegs lesen. Ich lese so viel hier unterwegs in meinem Smartphone auf der Bibel, die da drauf ist. Das ist so gut. Wiederhole und verdaue es. Und wir möchten das als Gemeinde fördern. Wir möchten, dass mehr Kleingruppen entstehen und wir in diesen Kleingruppen das Wort Gottes lebendig machen, dass das Wort Gottes ausgetauscht wird zwischen uns und wir uns ermutigen. Und wir wünschen uns, dass ein großer Teil der Gemeinde einfach sagt, ich werde jeden Tag, mindestens an 5 Tagen der Woche, 15 Minuten Zeit mit Gott verbringen. 15 Minuten. Also wenn du einem Bibelschüler da sagst, der lacht dich aus, der sagt, ja, haha, ich mach dich unter einer Stunde. Aber mach mal, fang mal an, 15 Minuten. 5 Minuten Gebet, 5 Minuten Bibel lesen und dann nochmal 5 Minuten darüber nachdenken, was Gott dir in der Bibel sagt oder wie auch immer dein System aussieht. Wir wünschen uns, dass das als Gemeinde ein großer Teil sagt, ja, das mache ich. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen einen Schritt zu tun und zu sagen, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du die Bibel nicht kennst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte diesem Jesus begegnen. Und ich würde gerne für dich beten heute, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte mich diesem Gott nähern. Ich weiß vielleicht noch nicht wie. Vielleicht werde ich in der Bibel lesen. Vielleicht werde ich mit Menschen reden, die ihn erfahren haben. Vielleicht werde ich wiederkommen in diesen Gottesdienst. Vielleicht werde ich diesen Gottesdienst im Internet wieder anschauen. Was ist dein nächster Schritt? Ist jemand hier, der sagt, ich würde gerne einen ersten Schritt auf Gott zumachen? Darfst du deine Hand heben und ich möchte gerne für dich beten. Vielleicht machen wir mal unsere Augen zu und kann das Lobpreisteam nach vorne kommen, dass wir ja noch leise Gott anbeten. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte gerne diesen Schritt tun, ich möchte das erste Mal. Wir haben immer Menschen da, die das tun wollen. Und manchmal traust du dich nicht. Aber wenn du heute da bist, dann heb einfach deine Hand und ich werde für dich beten. Wenn Sie im Internet diesen Schritt tun wollen, schreiben Sie uns. Wir werden für Sie beten. Und wer von denen die Jesus kennen oder die Bibel kennen, sagen, ja, ich möchte gerne 15 Minuten am Tag, wenigstens von Montag bis Freitag oder Dienstag bis Samstag oder was auch immer, möchte ich Zeit mit Gott verbringen. Möchte wieder, dass Gott zu mir redet. Möchte, dass Gott wieder seine Kraft in mir offenbart, dass die Gegenwart Gottes in meine Familie zurückkehrt, an meinen Arbeitsplatz, da, wo ich ihn brauche. Darf ich deine Hand sehen, wenn du das möchtest? Ja, danke. Herr Jesus, ich danke dir, dass hier Menschen sind, die eine Entscheidung treffen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass die Bibel so reich ist, so voller Kraft, dass sie auch heute Morgen hier Menschen verändert. Danke, dass diese Bibel ein Schatz ist, den du uns gegeben hast, in dem wir dich finden. Und ich bitte dich für die, die sich gemeldet haben, dass sie diesen Schatz entdecken, dass du durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass ihre Herzen ganz neu berührt werden von deinem Wort, von deinem Geist und dass das Wort des Lebens aufgeht und zu einer Quelle des Lebens wird in ihnen. Danke, Jesus. Ich gebe dir die Ehre.
Denn du bist der Höchste, o Herr, über allem Leben. Du bist erhoben über alle Kreatur. Denn du
Danke sehr, Michael, dass du uns diesen Liebesbrief Gottes ein bisschen näher gebracht hast, dass er uns zur Kraftquelle werden kann für die ganze Woche, für unser ganzes Leben bis zum Ziel, das Jesus für uns hat. Und ich hoffe, dass wir alle hier im Raum und auch im Internet, die Zuschauer, dass wir dieses Ziel erkennen, das ewige Leben bei Gott, bei Jesus. Wunderbar. Wir werden zum Abschluss noch ein Gemeindelied jetzt singen und dabei ein finanzielles Opfer erheben. Wer mag, darf sich da gerne daran beteiligen. Wir singen Lied 169, Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das lesen wir in diesem Buch auch. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht.
Ich möchte uns noch segnen und auch eine Einladung aussprechen für Garde 12. Da werden wir auch viele Menschen da haben, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und es ist gut, wenn wir Gebetsunterstützung haben. Und ich werde dort auch die Geschichte von Ibrahim erzählen, den ich heute ausgelassen habe. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir unter deinem Segen stehen, dass dein Segen wirklich etwas Gewaltiges, etwas Großartiges ist. Danke, dass dein Leben, dein Segen, dein Friede, deine Liebe mit uns geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, bewahre dein Herz, deine Gedanken und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Danke auch für das Geld, was eingegangen ist, Herr. Es wird dazu dienen, dass Menschen dich kennenlernen, dass dein Reich gebaut wird in Deutschland und im Ausland und überall auf der Welt. Amen. Einen gesegneten Sonntag.